Der Herr hat's gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Liebe Gemeinde, das sind die berühmten Worte Hiobs, eines frommen und einst reichen Mannes, dem alles genommen wurde, sein Vieh, seine Knechte und schließlich auch seine Söhne und Töchter. Was für ein Absturz! Im ersten Kapitel wird Hiobs Reichtum im Einzelnen aufgezählt. Stolzer Vater von 7 Söhnen und 3 Töchtern, Besitzer von 7000 Schafen, 3000 Kamelen, 500 Jochrinder, 500 Eselinnen und eine ganze Menge Gesinde. Er war, wie es heißt, reicher als alle, die im Osten lebten. Nach unseren Verhältnissen und Begriffen wohl ein Millionär. Und all das von ihm redlich Erworbene, über Jahrzehnte aufgebaute, fällt in einem Sturm der Zerstörung in sich zusammen. Alles verloren. Aber damit nicht genug. Noch ehe die erste Unglückswelle verebbte, brach sich schon die nächste Bahn. Da ging, so heißt es in Hiob 2, Verse 7 bis 10, da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn, und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Liebe Gemeinde, nirgendwo in der Schrift wird die Frage nach dem Leiden, dem Bösen, vor dem Hintergrund eines Gottes, der als allmächtig und gut verstanden wird, in solch erschütternder Direktheit aufgeworfen wie im Buch Hiob. Wir betreten hier das Themenfeld der sogenannten Theodizee. Ein Begriff, der auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurückgeht, einen Universalgelehrten aus dem späten 17. Jahrhundert. Theodizee setzt sich dabei zusammen aus den griechischen Begriffen Theos für Gott und Dike für Gerechtigkeit. Oder hier besser passend Rechtfertigung. Es geht hier also um die Frage, wie Gottes Allmacht und Güte damit vereinbar ist, dass er das Böse in all seinen Erscheinungsweisen zulässt. Auf den Punkt gebracht lautet das Problem wie folgt. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Diese Formulierung mag einigermaßen abstrakt klingen, aber ich bin überzeugt, dass für viele Menschen die Frage nach dem Leiden, dem Bösen und allem damit zusammenhängenden ein Haupthindernis, wenn nicht gar das Hindernis schlechthin ist, um an einen Gott zu glauben, der uns in der Bibel ja nicht nur als allmächtig, heilig und gerecht, sondern auch als liebend und barmherzig vorgestellt wird. Viele von uns, so denke ich, haben ihre ganz eigenen Lebenserfahrungen, Leidenserfahrungen gemacht, Bitternisse im Leben angehäuft, und vielleicht sogar Dinge erlebt, die den einen oder anderen von uns völlig aus der Bahn geworfen haben. Es ist doch gar nicht so lange her, keine 1,5 Jahre, da freuten sich meine Cousine und ihr Partner auf ihr erstes Kind. Es schien alles gut zu laufen, man war voller Zuversicht und Vorfreude. Doch dann, nur wenige Zeit vor dem errechneten Geburtstermin, traten bei Nina, meiner Cousine, plötzlich heftige Schmerzen im Unterleib auf. In diesem Moment wusste sie gar nicht, wie ihr geschieht. Natürlich wurde sie umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, an ihrer Seite Roland, der Vater des Kindes. Diagnose, vorzeitige Plazentalösung. Und da meine Cousine als Krankenschwester arbeitete, wusste sie, was das bedeutet. Die Plazenta, zu Deutsch Mutterkuchen, ist für die Versorgung des ungeborenen Kindes mit Sauerstoff und Nahrung unverzichtbar. Wenn sich die Plazenta nun, was äußerst selten vorkommt, vorzeitig von der Gebärmutterwand löst, so ist das für das Kind unmittelbar lebensbedrohlich. Und genau das war bei meiner Cousine der Fall. Der bereits voll entwickelte Säugling wurde umgehend per Kaiserschnitt entnommen. Doch es war zu spät. In ihren Armen konnten Nina und Roland nur mehr ihr totes Kind halten. Mia nannten sie das Mädchen, das ihnen zu früh wieder genommen wurde. Die Beisetzung erfolgte im engsten Familienkreis Anfang Dezember 2018 auf dem winterlich verschneiten Friedhof einer kleinen Tiroler Gemeinde. Wir bildeten einen Halbkreis und jeder von uns hielt die Urne mit den sterblichen Überresten des Kindes für einige Augenblicke in eigenen Händen. Ich in stillem Gebet, während ich die Tränen kaum zurückhalten konnte. Wenn jemand plötzlich, wie das meine Cousine und ihr Partner erlebt haben, mit einem schweren Leiden konfrontiert werden, helfen ihm rasche Antworten auf die Frage nach dem Warum, die er mitunter nur als Relativierung seiner eigenen Leidenserfahrung verstehen wird, am allerwenigsten. Ich finde es ergreifend, um zu Hiob zurückzukehren, wie seine Freunde reagieren, als sie bei ihm, den Geschundenen und am Boden Zerstörten, ankommen. Und es heißt dort, als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, so lesen wir in Kapitel 2, Verse 12 bis 13, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten und in jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz so groß war. In einer solch akuten Leidenssituation, wo jedes erklärende Wort Gefahr läuft, den empfundenen Schmerz zu veroberflächlichen oder gar zu relativieren, ist der größte Trost für den vom Leid Betroffenen, da zu sein. Einfach da zu sein und vielleicht die Hand zu halten, ihm zu verstehen geben, dass er nicht allein mit seinem Schmerz ist. Freut euch mit den Fröhlichen, schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 15, und weint mit den Weinenden. Erst mit einem gewissen Abstand zu dem Leidensereignis, wenn sich gewissermaßen der Staub gelegt und sich die stürmische See aufgewühlte Emotionen, Leidenschaften beruhigt hat, erwacht in vielen Menschen das Bedürfnis nach Erklärung und Einordnung des Geschehenen. Hier knüpfen wir also an einen Moment an, wo die Talsohle des Leidens bereits durchschritten ist, wo wir wieder Worte finden, wo eine Reflexion und eine gewisse Nüchternheit der Betrachtung wieder in ihr Recht tritt. Nach den 7 Tagen und 7 Nächten des Schweigens, der stillen Trauer, durch die Hiob von seinen Freunden, durch deren schlichte Präsenz getragen wurde, findet Hiob wieder Worte. Ja, er wird sogar richtig gehend redselig. Kapitel 3, beginnend mit dem ersten Vers, danach, also nach diesen 7 Tagen des Schweigens, tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Vers 25, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und wovor mir graute, hat mich getroffen. Nun entspinnt sich ein Dialog zwischen Hiob und seinen Freunden, der sich über den Großteil der Kapitel des Buchs Hiob erstreckt. In diesen Gesprächen, die streckenweise in einen kampffesten Streit ausarten, geht es nun darum, wie es sein kann, dass ausgerechnet Hiob, der weithin als fromm und gottesfürchtig bekannt war, von dem schrecklichen Leid, das ihn überfallsartig heimsuchte, getroffen sein konnte. Um den Ton, in dem diese Gespräche gehalten werden, zu erfassen, möchte ich doch kurz ein paar Stellen aus ihnen zitieren. Die Freunde, mit denen hier Hiob sich unterhält, heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Eben letzterer, Zophar, eröffnet seine Rede an Hiob wie folgt. Kapitel 11, Verse 2, fortfolgende. Muss langes Gerede ohne Antwort bleiben? Muss denn ein Schwätzer immer Recht haben? Müssen Männer zu deinem leeren Gerede schweigen, dass du spottest und niemand dich beschämt? Du sprichst, meine Rede ist rein und lauter bin ich vor deinen Augen. Ach, dass Gott mit dir redete und täte seine Lippen auf und zeigte dir die Tiefen der Weisheit, denn sie ist so wunderbar für jede Erkenntnis, damit du weißt, dass er noch nicht an all deine Sünden denkt. Hiob schiebt zurück und spricht schon im ersten Satz seiner Antwort auf Zophar, ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. In Kapitel 13 nennt Hiob seine Freunde unnütze Ärzte, Lügentümpfer. Was sie zu bedenken geben, seien Sprüche aus Asche, ihre rhetorischen Bollwerke würden zu Lehmhaufen zusammenfallen. Nun, die Betrachtung der Details der Auseinandersetzung Hiobs mit seinen Freunden hat ihren Reiz. Aber viel wichtiger ist mir, einen Umstand zu erkennen, der nicht nur das Buch Hiob, sondern die gesamte Bibel betrifft. Das menschliche Leiden, das Böse in all seinen Erscheinungsformen, wird ernst genommen und als tiefes Problem erkannt. Uns begegnet keine Trivialisierung des Leidens, kein, den Philosophen Arthur Schopenhauer zitierend, ruchloser Optimismus, der über alle Abgründe hinweglächelt, indem er sie ignoriert. Uns begegnen keine Versuche, die über der Welt hinweg zu definieren, uns mit begrifflichen Scheinlösungen, philosophischen Taschenspielertricks abzuspeisen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das merken wir vor allem dann, wenn wir den Blick geschärft haben für Weltanschauungen abseits des Christentums. Der Buddhismus zum Beispiel dreht sich zwar ganz und gar um das Leidensthema und die Frage der Überwindung des Leidens, nur weiß der Buddhismus in letzter Konsequenz keine andere Antwort zu geben als eine Empfehlung zur langsamen Selbstauslöschung durch Askese. Nirvana, ein Begriff aus dem Sanskrit, also dem Altindischen, ist ein Schlüsselbegriff in den großen Weltanschauungen Indiens, natürlich im Buddhismus besonders, und bedeutet wörtlich verwehen im Sinne von erlöschen. Ziel der ganzen Veranstaltung ist nicht die Linderung von Leid, zum Beispiel durch Arbeit zur Umgestaltung der Welt, damit sie unseren Bedürfnissen mehr entspricht, sondern die Abtötung der Leidenschaften bis hin zur völligen Gleichgültigkeit gegen alles Leid. Drei Schritte weiter in dieser Logik und man ist in Nirvana, oder besser gesagt, man ist gar nicht mehr. Dieses Streben nach emotionaler Abstumpfung ist ein durchgreifender Zug aller großen indischen Religionen. Der deutsche Philosoph Hegel hat mit Blick auf die Zielrichtung indischer Religiosität von einer vollkommenen Verdumpfung des Bewusstseins gesprochen, von wo aus der Übergang zum physischen Tod nicht mehr sehr groß ist. Interessanterweise findet sich auch in Europa bzw. im Mittelmeerraum von Griechenland ausgehend eine philosophische Schule, die freilich in abgeschwächter und abgewandelter Form ebenfalls eine Art von Gefühlsabhärtung als Weg zum Glück empfiehlt. Ich rede von der Stoa. Eine Lehre, mit der auch der Apostel Paulus in Athen und wahrscheinlich nicht nur dort konfrontiert wurde. Die Schlüsselbegriffe der stoischen Philosophie lauteten Apatheia, Unempfindlichkeit, Leidenschaftslosigkeit und Ataraxia, Unerschütterlichkeit. Das Ideal stoischer Weisheit besteht Marc Aurel mit den Worten, der Klippe gleich sein, an der sich ständig die Wogen brechen, sie steht unerschüttert und um sie herum beruhigt sich die Brandung. Auch hier können wir sehen, dass das Problem des Leidens nicht gelöst, sondern umschifft wird. Die innere Gelassenheit, eine prinzipiell wünschenswerte und schöne Sache, droht beim Stoiker beständig überzugehen in eine Gefühlskälte, eine emotionale Selbstbetäubung. Der Stoiker, so charakterisiert ihn Friedrich Nietzsche, übt sich, Schweine und Gewürm, Glassplitter und Skorpione zu verschlucken und ohne Ekel zu sein. Sein Magen soll endlich gleichgültig gegen alles werden, was der Zufall des Daseins in ihn schüttet. Klingt das nach einer echten Lösung des Leidenproblems? Nun, der Stoische Weise mag durchaus sein Ziel, gegen alles Leiden gleichgültig zu werden, erreichen. Aber für mich klingt das eher nach einer Kapitulation statt einer Lösung. Und wie viel geht ihm dadurch verloren? Verlange nicht gerade die schönsten Dinge im Leben, auch eine innere Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen? Nun, da wir in diesem Jahr den Schwerpunkt auf Apologetik gelegt haben und Apologetik wesentlich eine Auseinandersetzung mit nichtchristlichen Weltanschauungen beinhaltet, möchte ich es nicht versäumt haben, zum Abschluss dieses Exkurses auf eine philosophische Schule aufmerksam zu machen, die in meinen Augen eine ebenso einfallsreiche wie kuriose Antwort auf das Problem des Bösen gibt. Diese Schule hat auch einen erheblichen Einfluss auf christliche Denker gehabt, Augustinus zum Beispiel, um nur den berühmtesten Fall zu nennen. Ich spreche von der philosophischen Schule der Neuplatoniker, deren bekanntester Vertreter Plotin ist, gestorben 270 nach Christus. Plotin und seine Schüler vertraten die Auffassung, dass dem Bösen keine wahrhafte Existenz zukommt. Jedes Übel ist nur ein Mangel an Sein, nur das Gute wird als seiend bestimmt, das Übel ist nichts als eine partielle Abwesenheit des Guten, eine in ihren Auswirkungen begrenzte und im Grunde völlig vernachlässigbare Störung einer prinzipiell ganz und gar guten Weltordnung. Der Lösungsweg des Neuplatonismus lautet also zugespitzt, man spreche dem Problem seine wahrhafte Existenz ab, daraus folgt, was nicht wahrhaft ist, kann logischerweise auch kein Problem sein. Also, ich meine, hier ist vielleicht der Ausdruck Schopenhauers von einem ruchlosen Optimismus nicht ganz unangebracht, aber das ist der Grundansatz des Neuplatonismus, um sich das Böse zu erklären oder wegzuerklären. Nun, ich glaube, ich kann es darauf beruhen lassen. Wenn nur klar geworden ist, dass ein wirkliches Ernstnehmen des Leidens und des Bösen in der Welt keine Selbstverständlichkeit ist, dann hat dieser kurze Blick auf einige einflussreiche, nichtchristliche Weltanschauungen sein Ziel erreicht. Gottes Wort dagegen, die Bibel, nimmt das Böse, das Übel, das Leiden in all ihrer Breite und Tiefe ernst und versucht, diese nicht begrifflich zu überspielen oder auszublenden. Sie widerspiegelt damit nichts weniger als die Erfahrung der Menschheit durch die Jahrtausende. Eine Weltanschauung, die hier fehlgreift, kann schlechterdings keine Wahrheit für sich beanspruchen. Die Bibel ist reich an innigen Leidensbekundungen, an Schreien zu Gott aus tiefster Not und Bedrängnis. Neben Hiob denke ich hier vor allem an die Leidenspsalmen Davids. Psalm 22 zum Beispiel gehört für mich zu den ergreifendsten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Verse 13 bis 15, gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Gottes Wort nimmt, wie wir an dieser und an vielen anderen Stellen sehen, nicht nur das destruktiv Böse als Problem ernst, sondern es führt uns darüber hinaus auf den Grund der Misere zurück. Er besteht in einer das ganze Menschengeschlecht durchgreifenden Beziehungsstörung mit Gott, indem der Mensch seinen eigenen Gelüsten, Vorstellungen folgt und sich seine eigenen Götzen schafft, kündigt er dem wahren und lebendigen Gott den Gehorsam auf. Es ist, wie uns die Geschichte von Adam und Eva zeigt, die selbstgewählte Trennung des Geschöpfs von seinem Schöpfer, eine Trennung, die aus menschlicher Perspektive unentrinnbar geworden ist und den zeitlichen wie ewigen Tod zur Folge hat. Und davon ist kein Mensch ausgenommen, wie die Bibel immer und immer wieder betont. Hiob, Kapitel 4, Vers 17, von Paulus in Römer 3, Vers 10 zitiert, und ich bringe diesen Vers in jeder Predigt. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Ein Artikel der englischen Zeitung Times stellte einmal die Frage, what's wrong with the world? Was ist eigentlich verkehrt mit der Welt? Der englische Schriftsteller und Journalist Chesterton antwortete in einem Leserbrief mit dem schlichten Satz, I am. Ich bin verkehrt. Die Wurzel des Übels liegt also nicht im System, der Gesellschaft oder an sonstigen äußeren Faktoren, sondern im Innersten des Menschen selbst. Der Mensch lebt in selbstgewählter Trennung von Gott und die ganze Welt leidet unter diesem Trennungsschmerz. Ich habe nun erstens darüber gesprochen, dass die Bibel das destruktiv Böse und das aus ihr folgende Leid in all seiner Breite und Tiefe ernst nimmt. Zweitens darüber, dass uns die Bibel über den Grund des Übels lehrt. Aber das Wichtigste, nämlich welchen Lösungsweg die Bibel aus dem Dilemma aufzeigt, habe ich noch nicht angesprochen. Psalm 22, den ich vorhin zitierte, hat eine prominente Wirkungsgeschichte, wie wir alle wissen werden. Etwa 1000 Jahre, nachdem König David den Psalm gedichtet hat, wird sein erster Vers von Jesus am Kreuz zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Gemeinde, es ist in meinen Augen das größte und schönste Geheimnis des christlichen Glaubens, dass Gott selbst als der ewige Schöpfer in Christus Mensch geworden ist und daher aus eigener Anschauung und Erfahrung weiß, was menschliches Leid bedeutet. Ich finde das nirgendwo anders. Gott selbst ist als Mensch buchstäblich durch die Hölle gegangen, hat allen Trennungsschmerz auf sich genommen und durch dieses Leiden hindurch zu einer wahrhaften Versöhnung zu gelangen. Denn Gott, so beschreibt es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20, war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Der Tod Jesu am Kreuz markiert den Extrempunkt der Selbstentäußerung Gottes. Und seine Auferstehung von den Toten, verstanden als ein Ereignis in Raum und Zeit, bezeugt von hunderten Menschen den unauslöschlichen Sieg über Sünde und Tod. Das Leiden ist damit noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, lesen wir doch in Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Jesus selbst spricht davon, dass die, die ihm nachfolgen wollen, ein Kreuz auf sich nehmen müssen. Und in Lukas 14 warnt er eindringlich, bevor man sich zur Nachfolge entschließe, solle man doch die Kosten überschlagen. Und er wählt ein Beispiel aus der Kriegsführung. Zitat: Welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 Mann dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Für den jedoch, der wahrhaft in Christus ist, werden all diese Kosten nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu dem unendlichen Gewinn durch Anteilhabe an Tod und Auferstehung Jesu. Denn, so schreibt der Apostel, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Der Sieg, und aus dieser Gewissheit leben wir, ist bereits vor 2000 Jahren durch Gott selbst in Christus errungen worden und wir als sein Leib warten nur mehr auf die Vollendung dieses Sieges. Und es ist so schön, was Johannes in der Offenbarung 21, in den Versen 3 bis 4 beschreibt, die Vision dieser Zukunft. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir nähern uns dem Ende der Predigt. Ich habe also darüber gesprochen, dass Gottes Wort die Übel der Welt in aller Breite und Tiefe ernst nimmt und immer wieder zum Thema macht. Ferner haben wir uns angesehen, was uns die Bibel über den Grund dieser Übel lehrt. Er besteht in einem fundamentalen Beziehungsbruch mit Gott. Die Bibel spricht hier von Sünde. Und schließlich habe ich den Weg zur Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, wie ihn uns die Schrift lehrt, skizziert. Christus ist die Antwort. Im Grunde bleibt nur mehr vor dem Hintergrund der Prioritätsfrage eines zu klären. Wobei nur ist gut. Ne? Wenn Gott wusste, und als Allwissender musste er es wissen, dass die Menschen in Aufruhr gegen ihn verfallen würden mit allen Konsequenzen, warum hat er dann überhaupt eine Welt geschaffen, in der Sünde möglich ist? Zum einen wird als Antwort oft vorgebracht, dass, wenn wir Genesis folgen, Gott von Beginn an eine Beziehung mit den Menschen anstrebte. Deshalb heißt es ja auch, dass Gott den Menschen und damit auch über alle anderen Lebewesen hinaushebend nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Eine Beziehung nun, die Zwang ausschließen soll, schließt die prinzipielle Möglichkeit ein, Nein zu sagen. Der Baum mit der verbotenen Frucht scheint wesentlich diesem Zweck zu dienen, diese Möglichkeit, Nein zu sagen, offen zu halten. Seht her, hier sind euch Feuer und Wasser vorgelegt, vor euren Augen liegt der Weg des Lebens oder der Weg des Todes. Ihr könnt euch für den letzteren Weg entscheiden, aber dann müsst ihr auch alle Konsequenzen tragen. Diese Erklärung hat einiges für sich, aber es gibt einen Einwand, den diese Erklärung nicht so leicht entkräften wird können. Warum hat Gott nicht einen Menschen erschaffen, der dieser Möglichkeit zum Ungehorsam widerstand? Bildlich gesprochen, warum hat Gott nicht wenigstens Adam den Schneid verliehen, Eva zurechtzuweisen und so das Schlimmste zu verhindern? Wir werden nicht um die Feststellung umhin kommen, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, wie er ihn schaffen wollte. Einen Menschen, dem es nicht nur möglich war zu sündigen, sondern einen Menschen, der diese Möglichkeit auch verwirklichen sollte. Und da sind wir nun wirklich an einem ganz heißen Punkt angelangt. Aber keine Sorge, ich bin ja da, das werden wir klären. Springen wir zu Römer 3, Vers 5. Und ich will hier nur einen Satz aufgreifen, auf den ich eure Aufmerksamkeit lenken will. Ist aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was wollen wir sagen? Ich wiederhole. Ist aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was wollen wir sagen? Liebe Gemeinde, hier blitzt sie auf, die Antwort auf die große Frage, warum ein allmächtiger Gott das Leiden zulässt. Gott lässt es zu, weil er vor dem Hintergrund der Sünde seine göttlichen Attribute entfaltet zu seiner Verherrlichung. Was wüssten wir von Gott, von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit ohne den Kontrast der Sünde? Und was wüssten wir von Gottes Liebe, wenn er in Christus nicht um unserer Sünden willen gestorben wäre? Soli Deo Gloria, Gott allein gebührt die Ehre und letztlich muss auch die Sünde seiner Verherrlichung dienen. Und nirgendwo sehen wir es deutlicher als am Kreuz. Und diesen Vers von Christian Geller zitiere ich auch sehr gerne. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Beides findet am Kreuz die vollkommene Entfaltung, die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Das Kreuz war nicht Plan B, sondern es ist Teil von Plan A und sogar der Höhepunkt von Plan A. Wenn wir zum Beispiel Epheser 1 lesen, ist es doch erstaunlich, wie oft immer davon gesprochen wird, dass dies alles geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ja? Also ich kann euch das nur empfehlen, einmal Epheser 1 hier in aller Ruhe durchzulesen. Das ist der Weisheit letzte Schluss, würde ich meinen, zumindest soweit sie mich gebracht hat. Und das am Kreuz. Beide Aspekte Gottes, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, aber auch seine Barmherzigkeit und Liebe, seine volle Entfaltung finden. Liebe Gemeinde, ich habe in dieser Predigt nach bestem Wissen und Gewissen am Leitfaden der Heiligen Schrift Antwort auf die Frage nach dem Leiden zu geben versucht. Ich möchte aber eines nicht verschweigen. Was mir Sorge macht, ist, mit welcher Leichtigkeit sich viele, auch kluge, sehr kluge Denker, die sich mit der Prioritätsfrage befassen, zum Richter über Gott aufschwingen. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass mir eines Tages alle Antworten wie Schuppen von den Augen fallen, so kann ich doch heute als ekliges Wesen, der ich in allen möglichen Anfechtungen und Irrtümern stecke, nicht ernsthaft davon ausgehen, hier und heute alles zu verstehen, so sehr ich mich auch darum bemühe. Hiob hatte genau diese Tendenz, wie der Verlauf seines Streits mit den Freunden zeigt, Gott zwar nicht seinen Glauben aufzukündigen, wie ihm seine werte Gattin empfohlen hatte, wohl aber ihm Vorwürfe zu machen und sich zum Richter über Gott aufzuschwingen. In Hiob 38 schließlich antwortet Gott auf Hiobs Klagen, und das wollen wir uns zum Abschluss nicht entgehen lassen. Zuletzt also nach all diesen Diskussionen zwischen hier und seinen Freunden meldet sich Gott selbst zu Wort, Kapitel 38. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gotteshöhne? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenzen bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Wer hat den Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg, den Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist? Damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, das Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der Wasserspiegel gefriert? Kannst du die Bande des Siebengeschirms zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit? Oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen, oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit dich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir: Hier sind wir? Und das geht so dahin. Und Hiobs letzte Antwort auf Gott ist Kapitel 42, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun und lass mich reden, weil ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr und Gott, Schöpfer des Alls, deine Größe übersteigt alle Vorstellungskraft. Du bist es, der du allein durch dein Wort die Dinge ins Dasein rufst. Alles Lebendige wäre nicht ohne dich, den Quell allen Lebens. Was für eine große und schöne Wahrheit, dass du den Menschen geschaffen hast, um mit ihm in eine Beziehung zu treten. Und was für eine Liebe, dass du es selbst warst, der die verlorene Beziehung wiederhergestellt hat in Christus. Herr, ich danke dir für dein Wort, die Heilige Schrift, durch die du uns deinen Ratschluss offenbart hast. Auch wenn du uns nicht alles zu wissen gegeben hast, wissen wir genug, um in dir geborgen zu sein, bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst. Herr, stärke unseren Glauben in guten wie in schlechten Zeiten und mach uns gewiss, dass du uns gerade im Leiden nahe bist. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.